Niemann.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Yves Bellinghausen. Ich rufe an, weil ich gerade einen Podcast über den amerikanischen Schachspieler Hans Niemann mache. Und ich rufe an, weil ich fragen wollte, ob Sie da einen Kontakt haben, ob Sie Hans Niemann kennen.
Ich kenne Hans Niemann, aber der ist mein Mann. Sonst kenne ich keinen.
Ist das ein Schachspieler?
Nein, das ist nur mein Ehemann. Mein Ehemann ist auch schon inzwischen 90 Jahre, dann wissen Sie Bescheid.
Oh, haben Sie irgendwie Verwandte in den USA?
Nein.
Niemann?
Hans Niemann, guten Morgen.
Nein, interessiert mich auch nicht.
Und Sie spielen auch keinen Schach, ne?
Nein.
Und Ihr Mann, der spielt auch keinen Schach?
Nee.
Kennen Sie einen Hans Niemann?
Nein. Auch weiter kein Interesse an einem weiteren Gespräch.
Grüß Gott und hallo auch an alle da draußen, die nicht Hans Niemann heißen. Willkommen zurück zum Kult-Podcast Scambit. Ich habe gute Nachrichten für euch. Das Schachdrama geht weiter.
Wait, why?
Und mal wieder bringt ein Tweet die Sache ins Rollen. Diesmal twittert aber nicht Magnus, sondern Hans.
Oh, my lawsuit speaks for itself.
Meine Klage spricht für sich, twittert Hans am 20. Oktober 2022. Und angehängt ist ein Link zu der Klageschrift, die Hans bei einem Gericht in den USA eingereicht hat. Die Frau, die hier gerade live im Stream den Tweet mit der Klage entdeckt, ist übrigens Andrea Botes. Sie ist mittendrin in der Schachszene und kennt sich bestens aus.
This is... wow.
Wie sagt man in Amerika so schön? Jetzt knallt die Scheiße so richtig in den Ventilator. Denn jetzt klagt Hans alle kurz und klein, die seinen guten Namen durch den Dreck gezogen haben.
Damn, I mean... oh God, I'm just glad I never stepped into this drama.
Ja, da wäre ich jetzt an Ihrer Stelle aber auch froh drüber. Weil Hans verklagt nicht nur Magnus, sondern auch alle, die mit Team Magnus reingesteppt sind ins Drama. Und weil wir hier alle keine Ahnung von Juristerei haben, steppen wir jetzt neugierig hinterher. Denn jetzt geht's nicht mehr nur um krude Cheating-Theorien, sondern um ein Firmenimperium, eine angebliche Verschwörung in der Schachwelt und eine Klageschrift über
$100 million.
Ja, ihr habt richtig gehört. 100 Millionen Dollar Schadenersatz. Also, besorgt euch besser schnell einen Anwalt, denn heute wird es juristisch heikel. Willkommen zu Scambit, Schachhype und Millionen, ein Podcast von Funk, Episode 3, sehr viele Millionen Dollar. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was in den letzten zwei Folgen passiert ist. Also, falls ihr den Podcast eh nur mit einer Gehirnhälfte verfolgt, weil ihr nebenher blitzt. Hans Niemann.
Get fucking down and bow!
Genau, der Schachspieler mit der geilen Gamer-Energy hat Magnus Carlsen besiegt.
I am the best.
Den besten Schachspieler der Welt. Und dann hat Hans ihn auch noch verhöhnt.
I feel bad for him.
Und Magnus war nur so, ja, das kann ja wohl nicht sein, dass mich hier dieser Schachnoob abzockt, der muss gecheatet haben. Hat er auch, stellt sich dann heraus, aber nur online bei chess.com und das ist auch schon einige Jahre her. Beweise dafür, dass er bei dem Spiel gegen Magnus oder bei irgendeinem anderen Real-Life-Schachspiel gecheatet hat, die gibt es gar nicht. Trotzdem sprechen alle darüber.
Dass Hans Niemann dieses Anal-Ding drin hatte und jemand anders ihn damit gelenkt hat, völliger Bullshit. Absoluter Quatsch.
Man weiß es aber nicht. Also man weiß es natürlich nicht.
Und die Geschichte bleibt kleben. Hans Niemann ist nicht mal 20 Jahre alt, aber den Ruf, ein Cheater zu sein, den wird er womöglich nie wieder los. Seine Karriere scheint so schnell zu enden wie Annans 8. WM-Spiel gegen Gelfand bei der Schach-WM 2012 in Moskau. Ich weiß gerade auch nicht mehr, was ich noch glauben soll. Einerseits hat Hans ja schon zugegeben, dass er eine Cheating-Vergangenheit hat. Und der Chess.com-Bericht hat er ja nochmal ein dickes Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Andererseits hat Magnus Carlsen ja bisher nur mit extrem vagen Anschuldigungen um sich geworfen und keinen einzigen Beweis vorgelegt. Und das geht mir jetzt schon ein bisschen gegen mein subjektives Rechtsempfinden. Dass der Schach-Goliath hier den Schach-David einfach so dem Internet-Mob zum Fraß vorwirft. Ich meine, Hans... ey, ganz kurz, Hakan, kannst du das mit diesem ständigen Hans mal bitte lassen? Ich find's ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so lustig.
Ja, das habt ihr aber ins Skript geschrieben. Ich find's auch nicht lustig, also wir können's...
ja, das war's auch eigentlich schon. Okay. Ich wollte einfach nur sagen, bisher habe ich eigentlich gedacht, dass Hans... Mann, Hakan, lass es doch jetzt mal.
Ja, diesmal fand ich's ehrlich gesagt ziemlich lustig, aber ich hör's auf. Also wirklich, Ehrenwort.
Also, bisher habe ich gedacht, dass Hans Niemann... so, schon irgendwie der Bösewicht in dieser ganzen Geschichte ist. Aber dann kommt der 20. Oktober 2022. Der Tag, der die ganze Geschichte verändert.
Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Am späten Donnerstagabend habe ich noch ein News-Video für euch. Hans Niemann hat die Bombe platzen lassen. Vor ungefähr anderthalb Stunden hat er auf Twitter Diese Nachricht veröffentlicht. My lawsuit speaks for itself.
Hast du sie offen?
Den kannst du mir auf Dings schicken.
Ja, warte mal.
Das ist mein Producer Jan und mit dem habe ich mich zusammengesetzt, um die Klage durchzugehen.
Okay, was haben wir hier?
Ja, was haben wir hier? Ich habe hier eine 44 Seiten Klageschrift vor mir. Und zwar am United States District Court Eastern District of Missouri. Es geht dann jetzt hier los bei dieser Klageschrift. Wir sind jetzt hier auf Seite 1, ganz am Anfang. Hans Moke Niemann versus Sven Magnus Oen Carlsen, a.k.a. Magnus Carlsen. Play Magnus, die Play Magnus Group, Chess.com, Daniel Ranch, a.k.a. Danny Ranch und Hikaru Nakamura.
Ja, lange Liste, ne?
Ja, ziemlich lange Liste. Kennen wir aber, glaube ich, alle, ne? Also Magnus Carlsen ist klar. Ja. Nakamura ist auch klar, dieser Streamer da. Play Magnus Group, das ist ja so ein bisschen das Schach-Empire von Magnus Carlsen. Chess.com kennen wir auch, das sind ja die größte Schachwebsite. Und Danny Ranch, das ist ja nicht der CEO.
Also ist der Chief Chess Officer von Chess.com, also der CCO.
Und dann geht's auch direkt richtig los hier. Also er hebt diese Klage.
Um Schadenersatz für die verheerenden Schäden einzufordern, die die Beklagten seinem Ruf, seiner Karriere und seinem Leben zugefügt haben, indem sie ihn in schwerwiegender Weise verleumdet und rechtswidrig gemeinsame Sache gemacht haben, um ihn aus dem Beruf auszuschließen, dem er sein Leben gewidmet hat.
Ah ja, okay. Also er sagt quasi, ihr dreisten Lügner, ihr habt meine Karriere und mein Leben zerstört und jetzt ist Payback-Time.
Ja, kompletto. Okay, gehen wir mal weiter. Nächster Absatz, da beschreibt Hans sich so ein bisschen selber. Ja, hier als so ein 19-jähriges Self-Taught Chess Prodigy, also quasi als so ein Schachwunderkind, das sich auch alles selbst beigebracht hat.
Aber ehrlich gesagt checke ich nicht ganz, was das jetzt mit der Klage oder mit diesem Spiel halt zu tun hat.
Ja, stimmt. Warte mal, Sekündchen. Zum Singfield Cup kommen wir noch.
Berüchtigt für seine Unfähigkeit, mit Niederlagen umzugehen, platzte Carlsen der Kragen. In Rage darüber, dass der 12 Jahre jüngere Niemann es wagte, den König des Schachs zu missachten und aus Furcht, dass das junge Schachwunder seinen millionenschweren Marktwert durch weitere Siege gegen ihn beschädigen würde, rächte sich Carlsen bösartig und mutwillig an Niemann.
Also ich habe ja wirklich keinen Blassen von Jura, ne? Aber das klingt alles irgendwie nicht so richtig wie eine Klage.
Nach seinen haltlosen und rachsüchtigen Anschuldigungen ließ Carlsen sein Medienimperium auf Hans Niemann los, um die Betrugsvorwürfe weiter zu schüren, die legitimen Beweise, die diese widerlegten, zu übertönen, Niemann von hochklassigen Schachturnieren auszuschließen und seine gleichnamige Marke Play Magnus sowie seinen Status als König des Schachs um jeden Preis zu schützen.
Ja, einfach alle gegen Hans, oder?
Alle gegen Hans. Ja, dann zählt er hier noch später so ein bisschen auf, was ihm seitdem alles Schlimmes widerfahren ist. Also, dass er von dieser Chess.com Global Championship Tour da ausgeladen wurde. Dass er bei diesem Tata Steel Schachturnier, was ja neulich in Holland war, da nicht eingeladen wurde. Das stimmt übrigens auch. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie. Das hat der Organisator da wirklich auch selbst gesagt in einem Interview.
Dementsprechend erhebt Niemann die folgenden Ansprüche gegen die Beklagten. Üble Nachrede, Verleumdung, rechtswidriger Gruppenboykott gemäß dem Sherman Act, vorsätzliche Störung von Vertrags- und Geschäftserwartungen und zivilrechtliche Verschwörung. Niemand fordert Schadenersatz in einer Höhe, die im Prozess festgelegt werden soll, jedoch mindestens in Höhe von 100 Millionen US-Dollar.
Herzlichen Dank fürs Vorlesen aus der Klage, YouTube-Rechtsanwalt Christian Solmecke. Aber jetzt sag doch mal, was denkst du denn eigentlich über die ganze Sache?
Zunächst mal muss man sagen, das ganze Verfahren wird natürlich vor amerikanischen Gerichten verhandelt. Da ist man als deutscher Rechtsanwalt ein bisschen außen vor, denn wir haben ja mit so einem heißen Kaffee-McDonalds-Fall gesehen, was in Amerika alles möglich ist, was in Deutschland so nie geklappt hätte. In Amerika sind diese Verfahren hoch emotionalisiert, werden medial live verfolgt und können dann auch einen ganz anderen Ausgang haben, als das bei deutschen Gerichten der Fall gewesen wäre.
Und sag mal, denkst du, der Hans kommt damit durch?
Ich wage hier ehrlicherweise keine Prognose, lehne mich zurück, lass die amerikanische Justiz ihre Urteile fällen und danach sind wir alle schlauer und vielleicht um einige Popcorn- und Chips-Tüten ärmer.
Okay, aber ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, ob Hans am Ende tatsächlich 100 Millionen Dollar kriegt. Also ich meine, für 100 Millionen würde ich auch meinen Ruf ruinieren. Mache ich ja eh schon mit diesem Podcast und dafür bekomme ich ja nur Millionen Euro. Aber für Hans ist die Klage an sich und die Aufmerksamkeit, die er damit bekommt, eigentlich schon ein Riesenerfolg. Weil jetzt holt er sich das Narrativ zurück. Und das Narrativ, das geht so. Hans ist das aufstrebende Wunderkind. Magnus dagegen ist der cholerische King of Chess. Und King Magnus hetzt Hans jetzt sein Imperium auf den Hals. Und genau dieses Imperium sollten wir uns jetzt mal genauer anschauen. Aber Moment, erst müssen wir noch unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen. Dear Hans Niemann.
Hi Hans, we are contacting you from
Germany. Ich könnte noch diesen Zeitredakteur da fragen.
Yves, warum schreibst du mich einfach mal bei
Vielleicht
Twitter?
Vielleicht Tinder runterladen und bei ihm in der Umgebung swipen?
Hast du ihm schon bei Insta geschrieben? Wir haben es wirklich überall versucht. Per Mail, Insta, Twitter, keine Reaktion. Sogar seinen Schach-Bundesliga-Verein habe ich angerufen.
Ich wollte fragen, bin ich da bei seinem Schachverein in Kiel?
Klingt nicht naheliegend, aber ist eine gute Fährte.
Ja, wir sind der SK Doppelbauer Kiel. Er spielt bei uns in der ersten Bundesliga-Mannschaft, ja.
Ich wollte fragen, können Sie mir irgendwie eine Telefonnummer oder eine Mailadresse von dem geben?
Nein, das können wir schon aus Datenschutzgründen nicht.
Okay, naja, dann vielleicht auf LeeChess? Ich meine, auf chess.com ist er ja gesperrt. Aber auf LeeChess spielt er als Hans on Twitch immer mal wieder Blitz und Bullet. Gerne auch mal so 50 Partien am Stück. Ich slide ihm mal ganz formlos in die DMs. Hi Hans, how are you? Hi Hans, I'm a big fan. Hey Bro, how are you doing? Keine Reaktion. Wahrscheinlich sieht er mein Elo und hält mich auch einfach nur für ein ganz armes Würstchen.
Könntest du nicht, du als The Big Greek, könntest du ihm nicht mal schreiben, einfach nur mal fragen, wie geht's dir?
Ey Hans, wie geht's dir? Sag doch mal, jetzt mal unter uns hier, Kollegen. Unter euch, erzähl's auch nicht weiter. Wie fühlst du dich gerade? Nein, ich glaube nicht, dass er mir antworten würde, glaube ich nicht.
Aber würdest du ihm mal schreiben?
Hatte ich eigentlich nicht vor und ich wüsste auch gar nicht, wie ich ihm schreiben soll, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja gar keinen Kontakt.
Auf LeeChess?
LeeChess, da guckt er nicht. Da normalerweise blocken die Leute irgendwelche Nachrichten auf LeeChess. Das ist ein schlechter Kanal, um jemanden zu erreichen.
Ich weiß, es klingt wie eine faule Ausrede, aber es liegt wirklich nicht an uns. Sagt sogar der absolute Schachexperte Niklas Schenk.
Niemand hat ja gerade ein absolutes Presseboykott verkündet. Der redet gerade mit niemandem, egal ob jetzt mit euch oder mit der Times oder mit was weiß ich wem.
Er hat sich einfach komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Von Hans fehlt fast jede Spur.
Cui bono? What the fuck happened to Hans Niemann?
Ich frage mich ja schon, was gerade im Kopf von Hans vorgeht. Wie muss sich das anfühlen, die ganze Schachwelt gegen sich zu haben? Möglicherweise das zu verlieren, in das man so viel investiert hat. Die Schachkarriere, das Schachprofi-Dasein. Was bedeutet dieses Spiel für diejenigen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen?
Also als Schachspieler ist das ganze Leben im Prinzip. Es richtet sich sehr viel danach zumindest.
Das sagt Vincent Keimer. Elo?
Um die 2,7.
Alter, 2700, Vincent, nice! Für solche Maschinen gibt es in der Schachwelt ja nochmal einen ganz anderen inoffiziellen Titel.
Super Großmeister.
In ganz Deutschland spielt keiner besser als Vincent, obwohl er erst 18 Jahre alt ist.
Letztes Jahr mein Abitur fertig gemacht, bin jetzt seitdem Schachprofi.
The German Wunderkind. Im Dezember ist er Vize-Weltmeister im Schnellschach geworden. Nur einer war damals besser als Vincent. Magnus Carlsen. Und in der offiziellen Weltrangliste steht Vincent, stand März 2023 auf Platz 40, nur wenige Plätze hinter dem ein Jahr älteren Hans Niemann. Aber ansonsten gibt es da nicht viele Ähnlichkeiten. Hans ist eher so der Typ:
How am I this fucking?
Vincent ist eher so der Typ:
Ja, wir haben schon einen weiten Weg hinter uns, wir haben schon viel erreicht, aber ein bisschen die absolute Spitze ist auch noch ein Stück.
Hans ist mit 16 alleine nach New York gezogen, um im Schach durchzustarten. Vincent wohnt bei seinen Eltern in Saulheim, Rheinland-Pfalz. Aber eine Gemeinsamkeit haben die beiden definitiv.
Leben ganz ohne Schach, denke ich, das ist nicht wirklich möglich.
Sie lieben das Spiel und sie hasseln hart für ihren Traum, es im Schach nach ganz oben zu schaffen.
Schon ein harter Job, würde ich sagen, ja. macht man wirklich nur dann, wenn man das wirklich mag und auch wirklich machen möchte.
Schach als harter Job ist jetzt irgendwie nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt. Also, wenn man da zwei Menschen an einem Brett mit 32 Figuren sitzen sieht, oder?
Was man nicht sieht, sind diese ganzen Stunden, die in den Hotelzimmern mit Vorbereitung verbracht werden und irgendwie zum Ausgleich was zu machen, um den Körper wieder zu regenerieren und wie müde teilweise die Spieler schon während des Turniers sind und trotzdem noch weiter zu spielen haben.
Stimmt. Davon bekommt man nichts mit. Aber irgendwie auch wie bei den meisten Sportarten. Nur, dass man sich eben schwer vorstellen kann, dass Schachtraining genauso anstrengend sein kann wie Fußballtraining. Aber das Ding ist, der Kopf rattert beim Schach halt unentwegt weiter. Fehleranalysen, Eröffnungen, mögliche Züge, es hört nie auf.
Diese ganzen Sachen sind was es doch zu einer extrem anspruchsvollen Sache macht und nicht nur zu ein paar Figuren übers Brett schieben.
Ich meine, sogar ich fühle mich beim Schach manchmal wie ein Chirurg am offenen Herzen. Und das ist ja nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem Fokus, den Profis wie Vincent an den Tag legen müssen.
Wenn ich eine 7-Stunden-Partie spiele, muss ich 7 Stunden lang absolut voll konzentriert sein, weil jede Minute der Unkonzentration kann schon dazu führen, dass wirklich alles richtig schief läuft für mich.
Bei einer Partie Schach liegt alles in deiner Hand. Es gibt keinen anderen Faktor als dein Gehirn.
An sich hat man doch die Möglichkeit, einfach gut zu spielen und dann verliert man die Partie auch nicht.
Klingt nice. Ja, ist es auch. Hat aber auch eine Downside.
Das kann natürlich auch recht deprimierend sein, weil wenn man die Partie verliert, kann man eigentlich auch nur sich selbst dafür verantwortlich machen.
Und damit umzugehen, kann eben auch ganz schön hart sein.
Niederlage ist jetzt Niederlage. Ja, wenn man am Ende des Tages dann auf dem Zimmer ist, kann man meinetwegen sich sehr darüber aufregen, aber man muss es irgendwie schaffen, dass das nicht das ganze Turnier oder das Spiel beeinflusst in den nächsten Partien.
Ja, im besten Fall regt man sich eben nicht weiter darüber auf. Aber das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Bei Hans Niemann klingt das zum Beispiel ganz schön anders.
I could go back to my hotel room and turn all the lights off, order some delivery and watch Netflix and numb the pain until the next game.
Den Schmerz betäuben bis zum nächsten Spiel. Das hat Hans Niemann in einem Interview beim Singfield Cup gesagt. Das klingt echt nicht gesund, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch irgendwie seine Art, das so ein bisschen zu überspitzen, aber ich kann es mir schon vorstellen. Ich meine, da sitzt man dann alleine mit seiner Niederlage in seinem Zimmer und brütet auf seinen eigenen Fehlern rum.
A chess player's life is by definition pretty lonely. Because you have nobody else to blame but yourself when you lose.
Mit Schachspielen Geld verdienen bedeutet ein einsames Leben. Das sagt sogar Magnus Carlsen hier im Lex Friedman Podcast.
Any like sport or activity where it's just you and your own mind is just by definition lonely.
Der Schachprofi-Life, das wäre doch nichts für mich gewesen. Hast du recht gehabt, Mama. Stattdessen bin ich, wie gesagt, Journalist geworden. Und wenn ich auf der Journalistenschule eins gelernt habe, dann das hier. Follow the money. Also, wenn wir dieser ganzen Geschichte rund um Niemann und Carlsen wirklich auf den Grund gehen wollen, müssen wir jetzt mal aufdröseln, was es mit diesen vielen Millionen Dollar in Hans Klage auf sich hat. Wie um Himmels Willen kommt er auf diese unglaubliche Summe von 100 Millionen Dollar?
Also wenn man bedenkt, dass Magnus Carlsen als Bestverdiener im letzten Jahr irgendwas mit, was hat er verdient? 500, 600.000 Dollar letztes Jahr, allein an Einnahmen über Schach, dann ist es halt schon eine Million viel zu viel.
Big Greek meint damit die Einnahmen, die Magnus Carlsen mit Turnierpreisgeldern eingestrichen hat. Für das bisschen Geld würden sich Neymar oder LeBron James nicht mal die Schuhe zubinden. Es gibt auf der ganzen Welt gerade mal 20 Schachspieler, die letztes Jahr mehr als 100.000 US-Dollar Preisgeld bekommen haben. Wer Schachprofi wird, macht es also definitiv nicht, um damit reich zu werden. Aber gut, Geld ist Geld. Und weil Hans Niemann jetzt nicht mehr so oft eingeladen wird, entgeht ihm halt Geld.
Das könnte schon eine 5-stellige Summe sein, wenn er die Champion Chess Tour durchgehend hätte mitspielen dürfen. Dann müsste das schon eine 5-stellige Summe sein. Zwischen 10 und 20 würde ich so schätzen.
Schmerzhaft und echt uncool, auf 10 bis 20.000 verzichten zu müssen. Aber bis 100 Millionen, die er als Schadensersatz einfordert, fehlen dann ja immer noch ungefähr 99.980.000 US-Dollar. Also ich meine, man kennt das ja, dass in den USA immer auf so Fantasiesummen geklagt wird, aber irgendeine Grundlage muss das doch haben. Oder anders gefragt, wo steckt im Schach das große Geld?
Ist die Bundesliga die stärkste Liga der Welt?
Ja, eindeutig.
Rainer Polzin, ihr erinnert euch, das ist der, der den 12-jährigen Magnus Carlsen direkt vom Pool auf Kreta mal für eine Saison für die Schachfreunde Neukölln verpflichtet hat. Ja, das klingt funny, als hätte hier ein obskurer deutscher Schachverein ein Once-in-a-Lifetime-Coup gelandet. Naja, ist aber eigentlich nicht so. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Hans Niemann beim SK Doppelbauer Kiel in der deutschen Schachbundesliga spielt. Und er ist nicht der einzige internationale Topspieler, der aktuell für einen deutschen Verein antritt. Vor allem beim erstplatzierten OSG Baden-Baden drücken sich die Schachstars gegenseitig die Springer in die Hand.
Bei Baden-Baden ist insbesondere noch Vincent Keimer gemeldet als der deutsche Top-Spieler, aber auch Alexei Schirov, Vishwanathan Anand und viele, viele andere absolute Top-Großmeister.
Wie Fabiano Caruana, Anish Giri und ein gewisser Jan Gustafsson. Aber so einer wie Vishwanathan Anand, Elo 2754, absolute Elite, Ex-Weltmeister, der lebt ja nicht in Deutschland.
Der wohnt in Indien, in Chennai.
Das heißt?
Der spielt jetzt nicht so wahnsinnig viele Partien, aber wenn er spielt, wird er eingeflogen, ja.
Der wird dann eingeflogen, um für Baden-Baden zu spielen. Chillig. Aber sag mal, Rainer, wenn die Bundesliga die stärkste Schachliga der Welt ist, ist dann da auch viel Geld zu machen? Was verdient man denn so als Bundesliga-Profi?
Ich kann nicht für andere Vereine sprechen. Schachfreunde Berlin sind quasi ein Amateurverein. Wir haben auch im Prinzip keine Profis im Verein. Ne? Also wir haben sehr, sehr starke Spieler. Aber bei den Schachfreunden Berlin ist es schon so, dass quasi alle arbeiten oder studieren.
Das klingt auch nicht unbedingt nach Modus Mio. Ich meinte, wenn ich jetzt einen Bundesliga-Vertrag bei Baden-Baden habe, dass das meine Miete bezahlt.
Ja.
Immerhin. Wir reden hier aber auch von dem absoluten Premium-Verein der Bundesliga. Dass Hans Niemann bei Doppelbauer Kiel einen Millionenvertrag hat, das würde ich nach Rainers Aussagen jetzt mal ausschließen. Und für mich stellt sich da jetzt die Frage, wenn man als Schachspielerin mit Schachspielen offensichtlich keine Millionen macht, mit was denn dann?
The thing is, a really, really good player, such as Magnus, knows exactly when to make the right trades.
Magnus is basically just taking all my centers, attacking my knight with the tempo.
Und hier so super spannend, spielt Carlsen locker auf Gewinn mit König G2. Er sagt, nö, auf G3 nehme ich nicht, weil dann Dame B2 relativ klar Dauerschach ist hier.
Ja, Leute, so wie man im Jahr 2023 halt Kohle macht. Man wird Influencerin und dann zieht man sein eigenes Business auf. Und im Schach hat das ja schon einer vorgemacht. Der Magnus natürlich.
Er hat einen entscheidenden Beitrag daran geleistet, dass Schach jetzt so gestreamt wird, dass es publikumstauglicher ist und dass einfach viele neue Leute zum Schach gekommen sind.
Sagt unser Schachexperte Niklas Schenk. Ich habe das Gefühl, dass wir den 100 Millionen Dollar gerade etwas näher kommen. Magnus ist ja sowieso sowas wie der Pate des ganzen Schachhypes. Und er ist auch der, der das Ganze so richtig durchkommerzialisiert hat. Quasi Bibis Beauty Palace, aber für die Schachwelt.
Mit der Firma hat er diverse Apps rausgebracht. Man kann sich dort trainieren lassen, man kann gegen andere spielen. Er hat Streamingdienste vorangebracht, hat das alles in seine Firma integriert und hat Schach nach außen hin immer weiterentwickelt und halt eben auch zu diesem Business gemacht, was es jetzt mehr oder weniger ist.
Aha, aber lass uns da mal ein bisschen genauer hingucken. Was hat es auf sich mit dem Business von Carlsen?
Hallo und herzlich willkommen zu Smipate stellt vor. Heute geht es um Magnus Carlsen und sein Business-Imperium. Magnus ist nämlich nicht nur der beste Schachspieler der Welt, sondern auch ein ziemlich gewiefter Geschäftsmann. Das klingt doch spannend, gehen wir doch direkt mal rein. 2013 ist Magnus zum ersten Mal Schachweltmeister geworden und um das zu feiern, hat er mit ein paar Bekannten eine Firma mit dem Namen Play Magnus gegründet. Narzisstisch ist das ganz sicher nicht. Kurz danach wurde es aber noch etwas narzisstischer. Die Firma hat nämlich eine App herausgebracht, in der man gegen Bots von Magnus in verschiedenen Altersstufen Schach spielen kann. Anscheinend fanden es die Leute irgendwie ganz cool, sich von einem 5-jährigen Magnus abziehen zu lassen. Die App war jedenfalls ein großer Erfolg und wurde millionenmal heruntergeladen. Dann ging es richtig los. Play Magnus hat dann noch eine Schach-Lern-App herausgebracht und noch ein Schach-Adventure-Game. Was zur Hölle ist ein Schach-Adventure-Game? Zurück zum Thema. Na klar, weil Magnus höchstpersönlich immer wieder für seine Apps geworben hat, ist auch die Firma immer weiter gewachsen. 2019 hat sich Play Magnus dann mit der Schachplattform Chess24 zusammengetan und alles zusammen ein Jahr später an die Börse gebracht. Meine herzlichen Glückwünsche. Magnus und seine Crew sind jetzt alle Millionäre. toll. Dann kam Corona und Schach boomte. Diese eine Serie hat damit ganz bestimmt nichts zu tun. In der Pandemie hat die Play Magnus Group dann auch noch eine eigene Profi-Online-Schachliga gegründet, die Magnus Carlsen Chess Tour, die später zur Champions Chess Tour wurde. Magnus ist dadurch quasi Spieler und Ausrichter in einer Person. Was kann da schon schiefgehen? Die Firma hat dann links und rechts andere kleine Schachfirmen aufgekauft, war dann aber auch irgendwann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten und an der Börse lief es dann auch nicht mehr. Letztes Jahr hat dann Chess.com, das ist übrigens mal ein Beispiel für einen guten Namen, den ganzen Schachladen für irgendwas zwischen 82 und 83 Millionen US-Dollar übernommen. Naja, und jetzt gibt es halt irgendwie nur noch eine einzige Firma, die ganze Schachwelt beherrscht, und zwar Chess.com. Und natürlich ist Magnus jetzt auch Chess.com Markenbotschafter, mich wundert's nicht. An der Stelle höre ich dann jetzt auch mal auf, den Rest kann euch dann Eve erzählen. Das war's, Mipate stellt vor zu Magnus Carlsen und seinem Business-Imperium. Folgt mir auf TikTok und Instagram, damit ich auch Millionärin werden kann. Danke und Slay!
Okay, halten wir fest. Magnus Carlsen und seine Businesspartner haben in den letzten Jahren ein richtiges Schachimperium aufgebaut, die Play Magnus Group. Und im August 2022, also nur wenige Wochen vor dem ganzen Drama mit Hans Niemann, hat der andere große Player im Schachgame, nämlich Chess.com, die Play Magnus Group gekauft. Für einen Preis von 83 Millionen US-Dollar. Und damit sind wir gar nicht mehr so weit weg von den 100 Millionen Dollar in Hans Niemanns Klage. Aber da geht doch noch mehr.
Ja, also ich bin Sebastian.
Wenn sich einer auskennt mit dem Schachbusiness, dann wahrscheinlich er.
Mein neuester Titel ist Vice President of Business Development bei Chess.com.
Sebastian Kunert heißt er übrigens mit vollem Namen. Aber bevor wir zum Geschäftlichen kommen, Sebastian, was ist dein Elo?
Zwischen 1000 und 1600, meistens eher so um die 1200.
Ah, endlich mal wer auf Augenhöhe. Allerdings nur auf dem Schachbrett. In Sachen Business hätte mich Sebastian schon als Kind matt gesetzt.
Ich habe Marmelade gekocht und die in der Nachbarschaft verkauft.
Ganz klar, Sebastian hat das richtige Mindset für egal welches Business. Angefangen hat er mal als Unternehmensberater und nach einem kleinen Ausflug in die Welt des Pokers ist er dann im Schachbusiness gelandet. Und 2017 wird Sebastian dann CEO von Chess24.
Da fing dann meine Schachreise quasi an.
Chess24 ist ein Schachserver und ein Schachportal.
Eine der größten neuen Geschäftsfelder, die wir quasi entworfen haben, ist das kompetitive Profischach. Ja, also quasi Schach als E-Sport.
Chess24 holt Profischach damals rein in die Streaming-Welt. Die Plattform entwickelt sich zu der Top-Adresse für alle, die online Schach gucken wollen. Egal ob normales Over-the-Board-Schach oder reine Online-Turniere. Auch wenn die damals noch gar nicht so ein großes Ding sind. Aber das Geschäft brummt und 2019 fusioniert Chess24 mit Play Magnus, also der Schachfirma von Magnus Carlsen. Aus den beiden Firmen wird die Play Magnus Group, einer der größten Player im Schachbusiness. Und Sebastian arbeitet jetzt eben bei der Play Magnus Group. Und dann kommt 2020, das Jahr der Pandemie.
Also Chess24 war die Nummer oder ist auch noch die Nummer 1 zum Schachgucken. Zum Schachgucken brauche ich aber Schachturniere. Und die kamen eben zum Erliegen während der Pandemie. Und da rein kam dann die Innovation, dass wir gesagt haben, okay, wir bringen das Ganze online und lassen die von zu Hause aus spielen. Und das war dann ein Wachstumsfeld, weil das ist letzten Endes zu einem Multimillionen-Partnership-Business für uns geworden. Und das habe ich eben mit aufgebaut.
Eigentlich ganz clever das alles. Während alle anderen Sportarten in der Pandemie brach liegen, nutzt Schach die Gunst der Stunde und verlagert einfach alles ins Internet. Profischach wird zum E-Sport. Und sowohl Play Magnus als auch Chess.com tun alles dafür, dass Schach auch als E-Sport wahrgenommen wird.
Aber dann ist wahrscheinlich der größte Verdienst in der Hinsicht von Chess.com, mit den ganzen Streamern und Influencern zu arbeiten und sie in Schach reinzubringen.
Und es funktioniert. Weltweit bekannte Twitch-StreamerInnen wie Ludwig, Pokimane oder XQC zocken auf einmal Schach. Hätte ich mir vor der Pandemie niemals vorstellen können. Gerade zocken die noch irgendwie Among Us oder so und auf einmal zocken die Schach. Chess wird zur Top-Kategorie auf Twitch. Und ja, auch reine SchachstreamerInnen wie Anna Kremling, die Botez-Schwestern und Hikaru Nakamura gehen jetzt durch die Decke.
Hikaru als der als erstes wirklich das Streaming auf ein neues Niveau als Topspieler gebracht hat.
Wenn Nakamura auf Twitch streamt, so wie jetzt gerade, dann schauen da 20.000 Leute zu, wie der auf Chess.com zockt. Oh. Und der deutsche Streamer Trimax ist auch gerade live. Er spielt Schach. Fast 30.000 Leute gucken zu. Naja, und wo eben viele Leute sind, da kommt dann langsam aber sicher auch das Geld.
Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren 15 bis 18 Millionen an Sponsorships in die Schachwelt reingebracht.
Und auch mit Abos und Schachkursen verdient die Play Magnus Group in der Pandemie ganz gut.
aber anscheinend nicht gut genug. Denn im Sommer 2022 gerät die Firma in finanzielle Schwierigkeiten. Jahrelang ist die Firma gewachsen, hat Konkurrenten geschluckt, Dekole ausgegeben. Aber am Ende einfach viel zu wenig Geld verdient. So, und dann steppt Chess.com rein und übernimmt den Laden für 83 Millionen Dollar. Klingt viel, ist aber ein Schnapper für Chess.com. Sagen zumindest die Experten vom deutschen Fachmagazin Schach. Naja, und jetzt gibt's halt nur noch eine große Firma im Schachbusiness. Und Sebastian Kuhnert macht seinen Job jetzt halt einfach bei Chess.com weiter. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Sebastian. Nach der ganzen Aufmerksamkeit um das Schachdrama, um Magnus Carlsen und Hans Niemann, ist es doch jetzt sicher nicht mehr so weit zu den 100 Millionen.
Ja, Schach hat davon profitiert und dadurch auch wir. Aber ich glaube, für die Einzelnen, die genannt sind in der Klage, ist es sehr unangenehm, persönlich eine 100-Millionen-Klage gegen dich zu haben.
Glaube ich gerne. Aber sag mal, bei deinen Arbeitskolleginnen bei Chess.com, gibt es da jetzt so richtig Gossip?
Ja, also alle Leute haben natürlich irgendeine Meinung dazu intern und die Meinungen gehen auch weit auseinander. Insgesamt, das ist so gut für das Wachstum, aber schade für die menschliche Seite darin, weil ja, ich weiß auch nicht, ob die alle nochmal Freunde miteinander werden.
Ja, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Magnus und Hans nochmal in Miami am Strand Schach spielen. Auch wenn ich es total schön finden würde. Okay, also fassen wir mal kurz zusammen. Magnus Carlsen hat mit seinem Business-Imperium geholfen, das alte Spiel fit fürs digitale Zeitalter zu machen. Sebastian Kuhnert hat die Weichen dafür gestellt, dass immer mehr Geld in die Branche geflossen ist. Und natürlich auch, dass mehr und mehr Menschen einschalten und dann auch selber spielen wollen. Und dann hat Chess.com die Play Magnus Group übernommen. Und da, auf Chess.com, da versammeln sich alle. Top-SpielerInnen, Content-CreatorInnen, StreamerInnen, Normalsterbliche. Hier gibt es News, kleine Turniere für über 100 Millionen Mitglieder, große Turniere für die Schachelite. Chess.com ist der Festsaal für die Online-Schachwelt. Wenn man es nett ausdrücken will. Wenn man es nicht so nett ausdrücken will, dann ist Chess.com der Monopolist, der Millionen scheffelt und ohne den in der Schachwelt gar nichts mehr geht. Wie auch immer man das sieht, die Party ist in vollem Gange. Wäre ja echt blöd, wenn da jetzt etwas die Musik killt. Zum Beispiel Cheating.
Es ist einer der heiligen Grale, die es noch endgültig zu lösen gilt.
Ich würde eher sagen, das Damoklesschwert, das über der ganzen schönen Online-Schachwelt schwebt.
Broadly speaking, it ruins your day to be cheated against. It's no fun to be cheated against, and that's the beginning and end of it.
Roland Walker kennen wir schon, der Kollege von Sebastian Kuhnert, der bei Chess.com den Laden Cheating frei halten soll. Der weiß auch, dass es keinen Spaß macht, gegen CheaterInnen zu spielen. Und wenn es keinen Spaß macht, dann ist es auch nicht gut für Chess.com.
Well, say from the perspective of our business. Chess.com is something like a social network. We're a way for people to meet people, interact with other people, and the way they interact is primarily by playing games of chess. Well, if they're playing against a computer, it's not a social network at all.
Auf Chess.com connecten Menschen miteinander, indem sie gegeneinander Schach spielen. Aber wenn jetzt jemand cheatet, spielt man ja nicht mehr gegen einen Menschen, sondern gegen eine Engine. Und ich meine, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich online gegen einen echten Menschen spiele, sondern gegen einen Computer, dann habe ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Cheating ist die größte Bedrohung fürs Online-Schachbusiness. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz hier meine Studio-Kopfhörer ausziehen und hier mal eben mein kleines Aluhütchen dazwischen quetschen. So. Also okay, seht ihr das auch? Auf der einen Seite haben wir Hans Niemann, einen sehr talentierten Schachspieler, der in der Vergangenheit beim Online-Cheating erwischt wurde. Auf der anderen Seite haben wir Magnus Carlsen, einen Schachmillionär, der gerade seine Firma an Chess.com verkauft hat und jetzt deren Markenbotschafter ist. Und aus dieser Perspektive ist Hans Niemann nicht nur einfach irgendein Dulli, der früher mal gecheatet hat, sondern die personifizierte Bedrohung für das Geschäftsmodell Online-Schach. Und deshalb muss dieser Hans Niemann zerstört werden. Das ist die Verschwörung, die Hans wittert. Und deswegen verklagt er nicht nur Magnus, sondern gleich das ganze Schach-Establishment auf 100 Millionen Dollar. Fällt mir echt schwer, das jetzt einzuordnen. Also ja, ich sehe total, dass diese mächtigen Männer des Schachs alle ja halt echt mächtig sind und dass sie alle auch irgendwie gemeinsame wirtschaftliche Interessen in diesem Game haben. Wenn ich denen so gegenüberstehen würde wie Hans, würde ich wahrscheinlich auch eine Verschwörung wittern. Aber dass sich jetzt wirklich alle abgesprochen haben, um Hans eins auszuwischen? Schauen wir mal. Die Klage läuft ja noch. Ja, und darum sage ich jetzt auch ohne meinen YouTube-Anwalt Christian Solmecke lieber gar nichts mehr dazu.
Besser ist das, mein Lieber.
Ich habe ja sowieso ganz andere Probleme. Ich stehe nämlich auch einer Übermacht gegenüber. Jan Gustafsson, Elo 2618, doppelt so viel wie ich. Ein echter Großmeister, Sekundant von Magnus fucking Carlsen, bei mehreren Weltmeisterschaften, Mitgründer von Chess24. Und dem habe ich gesagt, er wird bei unserem Rematch sein blaues Wunder erleben. Ganz ehrlich, ich bekomme schon Panik, wenn ich nur an die Partie denke. Ich muss mich jetzt mal irgendwie beruhigen hier. Ey, gute Idee. Wie wär's mit einem Gläschen Sekt oder so? Ja, oder vielleicht sogar einer ganzen Flasche Sekt. Ich meine, sogar Magnus Carlsen hatte mal eine Phase, in der er gerne mal ein bisschen angedüdelt gespielt hat. Auf Leadchess hat er eine Zeit lang unter dem Username Dr. Drunkenstein gespielt. Es gibt ein YouTube-Video mit 8 Millionen Klicks. Drunk Magnus Carlsen takes over lost position. Magnus in seinem blauen Hemd lehnt so halb über einer Frau, die da in einem Gamingstuhl sitzt, und im Hintergrund trinken irgendwelche Bros Dosenbier. Magnus spielt auf Leadchess gegen einen User mit dem Elo 2484. Er hat noch 2 Sekunden auf der Uhr und dann ballert er ihn weg. Okay, ist vielleicht eher ein Beispiel dafür, dass Magnus auch trotz Alkohol noch gut spielt. Aber im Lex Friedman Podcast hat er erzählt, dass Alkohol ihm tatsächlich schon mal bei einem offiziellen Turnier geholfen hat. Bei der Blitzschach-WM 2012.
I was doing horribly for a long time.
Magnus war in dem Turnier irgendwie 20. oder so. Ziemlich schlecht für ihn. Er hat sich nicht gut gefühlt, irgendwie gestresst.
And so I decided, like, as the last gasp, I'm gonna go to the minibar and just have a few drinks.
Aber dann hat er sich eben gegen den Stress ein paar Drinks reingestellt.
And, what happened is that I came back and I was suddenly relaxed. And I was playing fast and I was playing confident.
Seine Performance war danach so gut, dass er alle weiteren Spiele bei der Blitz-WM gewonnen hat. Aber trotzdem.
Generally, I wouldn't recommend that.
Keine Empfehlung von Magnus.
Like, obviously none of this is remotely relevant if you don't feel like you have the ability to begin with.
Wer keine Skills hat, dem bringt auch Alkohol nichts, sagt er. Und in den allermeisten Fällen schadet Alkohol beim Schach auch mehr, als dass es hilft. Kann man sich ja vorstellen. Viele finden besoffen ja kaum mehr nach Hause. Wie soll man da mit dem Springer noch den Rösselsprung machen? Also lassen wir das besser mit dem Alkohol. Wenn das wirklich was werden soll bei meiner Revanche gegen Jan Gustafsson, dann bleiben wir besser beim Cheating. Was hat Chessbase André da nochmal zu gesagt?
Noch besser ist es also, mit einem Kumpel zu arbeiten, der einem die Züge ansagt. Der hat also einen zweiten Computer und sagt einem die Züge an. Ne?
Ladies and Gentlemen, willkommen zum Cheat Club. Die erste Regel des Cheat Clubs lautet, ihr verliert kein Wort über den Cheat Club.
Sich mit Schachnotationen auskennt?
Die zweite Regel des Cheat Clubs, ihr verliert kein Wort über den Cheat Club.
G2 und so würde ich, glaube ich, finden.
Die dritte Regel. Auf einem Computer läuft die Schachpartie, auf einem anderen die Schachengine.
Du würdest neben mir sitzen.
Vierte Regel. Einer von euch gibt Gustafsson Züge in ein Spiel gegen eine Engine ein. Nur ein Zug auf einmal.
Aha, man schreibt sozusagen die Züge rein.
Fünfte Regel. Einer von euch gibt die Engine-Züge an Eve weiter. Keine Pausen, keine Patzer.
Boah, vielleicht dir über den Kopfhörer die Hinweise.
Sechste Regel. Eve spielt die durchgegebenen Züge.
Die Züge, die er macht. Genau.
Letzte Regel im Cheat Club. Ihr müsst cheaten.
Okay, die Vorbereitungen laufen. Wir grooven uns so ein bisschen ein hier beim Cheat Club und bereiten uns auf das große Game vor.
Oh, fuck.
Was ist denn jetzt los? Züge, Zug rückgängig machen hier.
Ah ja, kann ich.
Ah, und jetzt mach mal H2.
Oh Gott.
H2.
Uff.
Okay. Gib ein. König nach H1. Er hat aufgegeben.
Oh.
Okay, alles klar.
Ja.
Das funktioniert doch gut.
Aber ist die Frage, ist es gut genug für Jan Gustafsson?
Ja, gute Frage. Aber das wird schon. Ich bin zuversichtlich. Nur, wie wird Gustafsson wohl reagieren? Wird der
Wird der sauer? Wird der traurig? Wird er direkt sagen, das kann nicht stimmen? Wird er mich beschuldigen? Und wenn er es merkt, wird er das witzig finden? Oder wird er das gar nicht witzig finden? Egal, wir ziehen das jetzt durch. Macht dich bereit auf unser großes Scam mit Jan Gustafsson. Und ihr, macht euch mal bereit für das große Podcast-Finale. Denn der Schachhype legt jetzt nochmal einen Gang zu. Die WM steht vor der Tür und im Drama um Magnus und Hans wird's richtig absurd. Bekommen wir endlich Klarheit, was damals in St. Louis wirklich passiert ist? Nächstes Mal bei Scambit, Schachhype und Millionen.
There has never been a better time to get into chess.
Wo ist eigentlich Magnus Carlsen?
Weiß ich nicht. Also die sind da ja nicht zum Schachspielen hingefahren. Oder doch schon, aber nicht zum ambitioniert Schachspielen, sondern das war so die norwegische Partytruppe.
Das wäre das Ende seiner Karriere. Hypothetisch gesprochen, wie gesagt.
Das wäre ein faktisches Berufsverbot.
Toi, toi, toi. Let's game, Alter.
Schaffen es, Eve.
Scambit, Schachhype und Millionen, ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF, produziert von ACB Stories. Moderation mache ich, Yves Bellinghausen. Sounddesign und Audioproduktion von Hakan Halatsch und Dennis Hürter. Redaktion, Kevin Rühländer, Julius Wussmann und ich, Yves Bellinghausen. Story Development, Dina Rotenberg und Jan-Philipp Wilhelm. Jokes von Jasmin Polat. SprecherInnen, Keschra Berus, Tabea Hilbert, Marie-Lina Smürek und Christian Solmecke. Managing Producer, Jan-Philipp Wilhelm. Executive Producers, Viola Funk und Dina Rotenberg. Fact-Checking von Viktor Mülleneisen. Ein besonderer Dank geht an Niklas Schenk. Das Artwork haben Chioma Otakago und Timo Schichtel gestaltet. Redaktionelle Unterstützung von Carlos Steurer. Produktionssupport von Marc Übel und Isabel Wob. Schnittassistenz von Tabea Hilbert und Johannes Rabold. Redaktion Funk WDR, Pia Billecke. Und Formatentwicklung Funk, Moritz Luppold. Genau, ich muss ja was gestehen, ich bin nämlich eigentlich Lichess-Benutzer und habe jetzt erst gestern... Dann fordere ich dich jetzt mal hier auf so eine 5-Minuten-Partie raus. Ja. Sehr gut. Hast du eigentlich auch schon mal gegen Magnus gespielt?
Nee, er hat mir nur mal über die Schulter geguckt bei unserer Weihnachtsfeier, als ich gespielt habe.
Und was hat er gesagt?
Er hat gesagt, gar nicht so schlecht.
Gar nicht so schlecht, wirklich.
Ja, da habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich eigentlich einfach aufhören.
Hey, hier sind Sina und Marius und jetzt, wo ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, ist der ideale Moment, um direkt zu unserem Podcast rüber zu switchen.
Zu Stories of Deutschland.
Kannst du es ein bisschen natürlich
sagen? Nein.
Unsere Podcast-Folgen starten immer mit einer richtig bizarren Schlagzeile aus der deutschen Presse, die aber wirklich real ist.
Und wir müssen dann herausfinden, was steckt hinter der Schlagzeile.
Also meine absolute Lieblingsschlagzeile war Mann bestattet Gurke. Nee. Das gab dann auch einen Polizeieinsatz und so weiter. Generell hat es viel mit Gemüse zu tun. Einmal wurde auch eine Zucchini für eine Weltkriegsbombe gehalten.
Stimmt, und das war auch ein Highlight.
Hört jetzt rein bei Stories of Deutschland von Cosmo.
Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.